Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Die Bloggerin Vitene Staschaitite nimmt uns hier mal kurz mit nach Litauen in den Wald. Und zwar in einen bis heute erhaltenen Unterstand litauischer Partisaninnen und Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ich glaube, die Höhe ist nicht mal 2 Meter hoch. Hier ist ein Loch. Hier ist zwar ein schöner Ausblick, ein kleiner Fluss, aber so wirklich zum Genießen war die Zeit in diesem Bunker nicht.
Gerade in Osteuropa spielt die Geschichte der Partisanen eine wesentliche Rolle für das Selbstbewusstsein vieler Staaten. Entsprechend beliebt und gefeiert ist deshalb auch das Genre des Partisanen-Spielfilms in Osteuropa. Gleich eins unserer Themen im Kompressor. Seine Filme gelten als Klassiker des New Hollywood Kinos. Gestern Nacht ist Regisseur Monty Hellman im Alter von 91 Jahren in Kalifornien gestorben. Für die Filmgeschichte wird der US-Regisseur vor allem verbunden bleiben mit den Spätwestern der 1960er Jahre, in denen Hellman den Mythos des Wilden Westens zum Teil radikal seziert hat. Wie hier 1965 in Ride in the Whirlwind.
3 men coming this way. 3? What are they, Hank? Is that all you've seen?
Well, 3 is all I've seen. I don't figure they're no posse.
Boys? I want you to meet Otis, Vern, and
Where?
You'd think them fools would have bounced.
Wahre Helden ratlos. Über Leben und Werk Monty Hellmans spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk Kultur Filmredakteur Patrick Wilinski. Schönen guten Tag.
Hallo.
Diese späten Western sind das eine. Berühmt geworden ist Monty Hellman aber auch für seinen Roadmovie Two Lane Blacktop aus dem Jahr 1971, zu Deutsch Asphaltrennen. Dennis Wilson von Beach Boys spielt einen Mann, der nur der Schrauber heißt. Der Singer-Songwriter James Taylor gibt den Fahrer und gemeinsam tingeln die beiden durch die Staaten, wortkarg, ziellos und, wie manche behaupten, noch viel legendärer als es 2 Jahre zuvor ein Dennis Hopper in Easy Rider getan hat. Inwieweit sind diese beiden Asphalt-Cowboys aus Tulane Blacktop eigentlich typisch für Monty Hellmans Helden?
Na, ich würde sagen, sie verkörpern in ihrer Obsession das Grundthema von Monty Hellmans Karriere. Und ich meine damit die Obsession, einen Film machen zu können. Im Film selber geht es ja um 2 Autofahrer und 2 illegale Autofahrer, muss man sagen. Two Lane Blacktop oder die Asphaltraser, wie er auf Deutsch dann hieß, das ist im ersten Moment auch eine Ausnahme in seinem Werk. Es war sein teuerster Film, entstanden auch für ein großes Hollywood-Studio, für Universal, für knapp $900.000. Es ist ein Film, der noch mal auf diese Gegenkultur von 68 eingeht, aber er ist anders als zum Beispiel Easy Rider gar nicht so konzentriert auf einen Plot. Es gibt zwar diese 2 Typen, aber viel mehr gibt es auch nicht. Und Hellman verweigert jegliche dramatische Zuspitzung. Und statt Kommentar fängt er eher Atmosphären ein, er wird sehr elliptisch, es geht ihm um die Resonanz zwischen Figur und Situation. Und das sind ja Elemente des Underground-Kinos, die hier auf einer sehr großen Skala sehr toll fusioniert sind. Toll für uns, weil das jetzt ein Kultfilm geworden ist, war aber schlimm für die Produzenten, die viel Geld verloren haben. Und schlimm auch für Monty Hellman selber, weil nach diesem Flop war klar für ihn, dass er keinen Fuß mehr fassen wird in Hollywood. Und so wurde er endgültig zu einem fast mythischen Regienomaden, einem großen Außenseiter des US-Indie-Kinos.
Der ja aber doch wahrscheinlich für viele so eine Art Vorbild war. Wie lässt sich der Einfluss Monty Hellmans auf andere US-Regisseurinnen und Regisseure beschreiben?
Ich glaube, derjenige, der sich am stärksten von ihm hat beeinflussen lassen, ist Quentin Tarantino. Er liebt die Rohheit dieser Filme und sie sind immer wieder Inspirationsquelle für seine eigenen Drehbücher. Er zitiert sie auch immer wieder. Hellman selbst war auch ausführender Produzent bei Tarantinos Debütfilm Reservoir Dogs. Der Mumblecore-Regisseur Joe Swanberg gibt auch Hellman als große Referenz an. Und erst gestern habe ich mit der amerikanischen Regisseurin Kelly Reichardt telefoniert. Es ging um ihren neuen Film, aber wir sprachen da auch über Western-Elemente und Realismus in ihren Werken. Und sie selber kam dann immer wieder zurück auf Monty Hellman und sagte, dass er für sie der Inbegriff vom filmischen Realismus darstellt, weil man in seinen Filmen die professionellen Schauspieler auch mit Nicht-Professionellen austauschen könnte und dennoch diese Authentizität hätte, die er so gut eingefangen hat in seinen Filmen.
Patrick, du hast Monty Hellman persönlich treffen dürfen. Wie hast du ihn in Erinnerung? Was für eine Art Mensch war der?
Ja, das war so 2010, da hatte sein letzter Spielfilm Road to Nowhere Premiere in Venedig gehabt. Es war ein sehr warmherziger Mann, den ich da begegnet bin, sehr interessiert, auch die Aufmerksamkeit genießen, die er da bekommen hat. Seine Filme wurden in Europa immer besser akzeptiert als in Amerika. Es war aber kein großer Intellektueller, eher schweigsam, wie seine Westernhelden auch. Fragen nach der Art und Weise, wie er seine Filme macht, da kamen nur so einsilbige Sentenzen. Aber das unterstreicht nochmal, dass es ihm nie auf den Ruhm ankam. Es war irgendwie der Versuch, Filme zu machen, als Außenseiter weder akzeptiert auch von so einem Indie-Establishment, aber auch nicht wirklich akzeptiert vom System Hollywood. Man merkte, wenn er einen Film machte, dann macht er ihn aus Liebe, nicht zum Geld, sondern einfach nur zum Machen des Films an sich.
Jetzt haben wir doch schon auch öfter das Genre Western gestreift. Was hat ihn gerade am Western so interessiert?
Ja, die Western, das war für ihn immer noch die Sicht auf den Mythos Amerika, den er als überromantisiert wahrgenommen hatte. Ihn interessierte eher eine nihilistische Weltsicht. In The Shooting und The Wild Wind, den wir am Anfang gehört haben, Ritt im Wirbelwind auf Deutsch, da geht es ja immer um Menschen, die eine Reise machen, aber nirgendwo ankommen. Da sieht man schon, dass es hier gar nicht darum geht, dass der Held am Ende eine große Aufgabe erfüllt und dann erfolgreich in den Sonnenuntergang reitet. Hier reiten sie und wissen nicht, wohin sie reiten. Das ist sehr pessimistisch, das ist sehr zynisch, aber immer zusammen mit seinem Drehbuchautor und Schauspieler Jack Nicholson darauf hinaus, diesen Mythos Amerika, diesen Mythos Amerikaner irgendwie mit Subversion zu konfrontieren. Und das ist bis heute auch, wie ich finde, sehr modern und sehr subversiv.
Der amerikanische Regisseur Monty Hellman ist jetzt mit 91 Jahren in Kalifornien gestorben. Wir haben uns gemeinsam mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski an ihn erinnert. Vielen Dank.
Bitte.
Schon im zweiten Jahr kann das Go East Festival in Wiesbaden nur online stattfinden. Go East widmet sich vor allem dem Filmschaffen in Osteuropa, erweitert diesen geografischen Begriff jedoch auch auf ehemalige Sowjetrepubliken wie Georgien, Armenien oder Aserbaidschan. Neben einem Wettbewerb, der sowohl aus Spielfilmen wie auch aus Dokumentarfilmen besteht, gibt es traditionell auch viele Nebenreihen. In diesem Jahr zum Beispiel zum Thema Juri Gagarin. Jörg Taschmann hat sich einige der Filme angeschaut und ist jetzt in der Leitung. Hallo Jörg.
Ja, hallo, ich grüße dich.
Ursprünglich war ja so ein hybrides Festival geplant mit Kinovorstellungen und Online-Programm. Wie kann man diese Filme jetzt sehen?
Ja, also im Kino dürfen jetzt wirklich nur noch Jurymitglieder sitzen oder Pressevertreterinnen, Vertreter. Das Publikum darf leider nicht in den Kinosaal und ich finde das ein bisschen befremdlich. Also wenn Menschen ins Kino dürfen, seien sie nun Jury oder Pressevertreterinnen und Vertreter, warum darf dann nicht das Publikum rein, zumindest symbolisch, zumindest so ein bisschen? Das sind all diese unlogischen Dinge, die heutzutage so stattfinden. Und ich wünsche mir halt auch manchmal, dass man da andere Lösungen findet. Warum darf nicht auch mal ein Filmfestival beispielsweise den Status eines Modellversuchs erlangen? Aber um auf die Frage zu antworten, man kann nun alle Filme auch online schauen, für 6,50 Euro, 48 Stunden lang streamen. Und viele dieser Filme sind allerdings nur an gewissen Tagen verfügbar, also beispielsweise erst ab dem 24. bis 27., 28. und eben nicht für die gesamte Festivaldauer. Man kann auch einen Online-Festivalpass erwerben, damit hätte man dann Zugang für alle Filme. Und um nochmal zu sagen, warum online einfach nicht ideal ist, da gibt es zum Beispiel den neuen Film von Charunas Bartas In der Dämmerung, den kann man ab 24. April schauen. Und da ist eben alles wirklich so in der Dämmerung gehalten, dass man das auf dem Computer einfach gar nicht sehen kann, was da passiert. Aber auf diesen Film kommen wir später nochmal ausführlicher zurück.
Genau, In der Dämmerung gehört nämlich thematisch zu einigen Filmen des Wettbewerbs, die sich mit dem Thema Partisanen, Partisaninnen beschäftigen. Wie geht denn das Festival oder wie gehen die Filme, die hier gezeigt werden, mit diesem Begriff um?
Also ich glaube, traditionell denkt man ja, wenn man das Wort Partisan oder Partisanin hört, gerade in diesem Osteuropa-Kontext, an Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg, die gegen die Faschisten, die Nazis, gegen die deutschen Besetzer gekämpft haben. Und Charunas Bartas, der bekannteste litauische Filmemacher, erweitert nun diesen Partisanenbegriff in seinem Film In der Dämmerung. Denn der spielt 1948 in Litauen, das von den Sowjets besetzt wurde und in dem sie mit viel Brutalität den Stalinismus und diese neue sowjetische Ordnung versuchen umzusetzen. Sachsen. Und dagegen gab es wirklich großen Widerstand. Etwa 50.000 Partisanen bekämpften diese Sowjetmacht. Sie wurden die Waldläufer genannt. Und Charunas Bartas zeigt sie eben als eine sehr versprengte, eigentlich militärisch bedeutungslose Truppe. 1948 in einem Wald in der Nähe eines Dorfes. Und Verräter oder angebliche Verräter werden im Schnellverfahren von den Partisanen hingerichtet. Verrat lauert überall, ebenso wie die Repression durch den NKWD, den russischen Geheimdienst. Und im Mittelpunkt steht aber eigentlich ein etwas wohlhabender Bauer und sein Ziehsohn. Es ist ein sehr beeindruckender Film, sehr intensiv, für mich sehr, sehr gelungen. Ich habe manchmal Probleme mit Charunas Bartas, weil er immer so langsam und so elegisch ist. Diesmal passt es aber irgendwie. Und ich fand gerade auch die Bilder sehr schön. Und da muss man wirklich alles ausschalten, wenn man den nur auf dem Computer sehen darf, damit man wirklich ein dunkles Zimmer hat, damit man überhaupt noch was erkennen kann.
Dann gibt es noch einen weiteren Film, der heißt Wie ich Partisanin wurde, über Roma-Partisanen in der Slowakei von der Regisseurin Vera Lakova. Wir hören einmal ganz kurz rein.
Zapojili sa doň konzervatívni Čechoslováci, slovenskí nacionalisti, Rómovia aj Židia.
Rómovia neboli len obeťami vojny, boli aj aktívnymi účastníkmi povstania.
Čo sa tak kazala frajerka, partizánka?
Man kann hier ja nur so ein paar Worte raushören. Roma, Partisan. Wie persönlich ist dieser Film, der so schön heißt, wie ich Partisanin wurde?
Ja, dieser Film von Vera Lackova, sie selber ist Romni, lebt heute in Österreich und stammt ursprünglich aus der Slowakei. Und sie kehrt mit diesem Dokumentarfilm zu ihrer eigenen Familiengeschichte zurück und einem weißen Fleck in der Geschichtsschreibung. Denn Roma-Partisanen in der Slowakei, darüber redete man nicht, das gab es eigentlich gar nicht. Ihr eigener Großvater war aber Partisan, wurde von der Gestapo verhaftet und in ein KZ verschleppt. Er hat überlebt. Allerdings erschoss die Gestapo seine Frau und drei Töchter in einem Wald. Und nach dem Krieg hat er dann eine zweite Familie gegründet. Und diese Filmemacherin ist nun seine Enkelin. Vera Lackova findet dann heraus, dass man ihren Großvater aber nirgendwo als Partisan eingestuft hat. In der offiziellen Geschichtsschreibung kommt er gar nicht vor. Da gibt es nur einen einzigen Roma, der als Partisan in den Akten des Widerstands gegen den Faschismus erwähnt wird. Und da versucht sie dann, die Hinterbliebenen dieses einzigen Partisanen zu finden. Und dieser Film ist wirklich hochinformativ, aber streckenweise auch eine niederschmetternde Bestandsaufnahme über Rassismus, nach wie vor Anti-Roma-Vorurteile, die sich bis heute unter Behörden und Teilen der Bevölkerung eben sehr hartnäckig halten, sei es in der Slowakei, sei es in Tschechien.
Jörg Taschmann, welche weiteren Filme und Themen gibt es da im Wettbewerbsprogramm beziehungsweise möglicherweise auch in anderen Sektionen zu sehen, die man auf keinen Fall verpassen sollte?
Ja, ich möchte unbedingt zwei Filme noch erwähnen aus zwei verschiedenen Sektionen. In der Sektion Bioskop, das ist ja holländisch für Kino, da geht es in dem Film Glory to the Queen, vier Frauen setzen die Welt schachmatt, um georgische Schachweltmeisterinnen, die fast 30 Jahre lang das Frauenschach dominierten, nämlich vom Anfang der 60er Jahre bis 1991. Und dieser Film lebt ebenso von den Archivaufnahmen wie von den heutigen Interviews mit den Protagonistinnen. So war es damals gängige Praxis, dass Eltern in Georgien ihre Töchter Nona oder Nana nannten, wegen der Schachweltmeisterinnen Nona Gabridashvili oder ihrer Herausforderung Nana Josseljani. Und, das ist auch typisch georgisch, habe ich in dem Film gelernt, man gibt einer Braut als Aussteuer ein Schachspiel mit und nicht irgendwelche Reichtümer. Mein Lieblingsfilm, der kommt aber aus Ungarn, ist der zweite Spielfilm der Regisseurin Lili Horváth und klingt schon auf Ungarisch wunderschön, ich sag's einfach mal. Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együtt létre, zu Deutsch Vorbereitung. Nein, es ist einfach wunderschön. Wenn man es kann, das zergeht einem auf der Zunge. Und auf Deutsch heißt es dann Vorbereitung auf eine unbestimmte Zeit des Zusammenseins. Mhm. Das klingt ja auch noch gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Und das ist ein ganz wunderbarer, ungewöhnlicher Liebesfilm. Es geht um Martha. Sie ist eine 40-jährige Ärztin und Chirurgin, die nach 20 Jahren erfolgreicher Karriere in den USA nach Budapest zurückkehrt, weil sie in den USA bei einem Kongress einen ungarischen Arzt kennenlernte. Die beiden waren tief romantisch, haben keine Nummern ausgetauscht, keine Mails, sondern haben gesagt, wir treffen uns in 4 Wochen bei der Freiheitsbrücke um 17 Uhr auf der Peschter Seite. Und sie ist da und er nicht. Und als sie ihn dann später irgendwie damit konfrontiert, gibt er vor, sie nicht zu kennen. Und wir wissen jetzt als Zuschauer nie, Hat sich das jetzt alles in ihrem Kopf abgespielt? Gibt es diesen Mann wirklich? Die beiden werden dann auch Kollegen, treffen sich auch, aber trotzdem, es bleibt immer dieser Zweifel. Hat sie sich das eingebildet oder nicht? Weil sie gleichzeitig auch zu einem Psychiater geht, weil der Film nicht so ganz linear erzählt ist. Und so wird es ein großartiger metaphysischer Sehnsuchtsthriller fast zwischen Traum und Realität. Hat mich schwer beeindruckt und mir sehr gefallen.
Sagt Jörg Taschmann über das Go East Festival in Wiesbaden, wo es jede Menge Filme und Themen zu entdecken gibt, die man so sicher nicht im Kino sehen kann, nicht im Fernsehen und in den Mediatheken und bei den Streamingdiensten erst recht nicht. Vielen Dank, Jörg.
Sehr gern.
Am Düsseldorfer Schauspielhaus wird gerade sehr umfassend über Rassismus diskutiert, über Machtstrukturen am Deutschen Theater. Für die zumeist von weißen Männern geleiteten deutschen Bühnen kommt diese Debatte auch deshalb überraschend, weil, wie Intendant Wilfried Schulz am Montag in unserem Programm sagte, das Theater sich eigentlich auf der Seite des Guten, Wahren und Schönen wähnt, bei den Unterdrückten und nicht bei den Unterdrückern. Dabei sind solche Debatten um Machtverteilung, um Teilhabe von Frauen oder Menschen of Color nicht neu. Wie konstruktiv mit dieser Situation der Verunsicherung umgegangen werden kann, das wollen wir jetzt mit der Rechtsanwältin Sonja Laser besprechen. Sonja Laser hat vor 2 Jahren gemeinsam mit der Regisseurin Julia Wissert, die inzwischen Intendantin in Dortmund ist, eine Antirassismus-Klausel erarbeitet, die helfen soll, in Fällen von rassistischer und anderer Diskriminierung zwischen Macht und Ohnmacht zu vermitteln. Schönen guten Tag, Frau Laser.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Nochmal zum Mitschreiben. Was genau besagt die von Ihnen erarbeitete Antirassismus-Klausel?
Mittlerweile gibt es ja eine Antirassismus-Klausel und eine Antidiskriminierungsklausel. Also von einigen Häusern ist die erweitert aufgenommen worden, sodass auch andere Diskriminierungsformen enthalten sind. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, aber ganz vereinfacht könnte man es so beschreiben, dass wenn eine Person sich diskriminiert fühlt oder sich rassistisch behandelt fühlt, hat sie die Möglichkeit, eine Maßnahme zu fordern. Das heißt nichts anderes, dass wenn man jetzt in Probensituation ist oder auch in einem anderen Kontext, beispielsweise im Theater, man das Gefühl hat, dass die Wortwahl dort rassistisch ist, man dies nicht beweisen muss, sondern sagen kann, wir finden es gut, ich finde es gut, wenn sich das Theater, dass eine Maßnahme gemacht wird, dass das Theater zum Beispiel sensibilisiert wird. Wir haben in einer Klausel auch unterschieden, haben gesagt, es gibt verschiedene Maßnahmen, die gewählt werden können von der betroffenen Person. Zum Beispiel eine Mediation, um einen Vorfall aufzuarbeiten oder auch eine Empowerment-Maßnahme, wo die betroffene Person sagt, sie will eigentlich auch nochmal darin gestärkt werden, wie sie auf solche Vorfälle selber reagieren kann, dass sie Werkzeug bekommt, wie sie in der Situation reagieren kann. Oder es kann auch gewählt werden, dass eben das Haus eine Fortbildung machen muss intern, dass eben diese Strukturen, eine Sensibilisierung für rassistische oder diskriminierende Strukturen geschaffen wird. Mhm. Das ist so der Grundinhalt.
Ja, und wie wurde diese Klausel aufgenommen? Also wie viele Theater haben tatsächlich diese Klauseln in ihren Verträgen verankert?
Da muss man sehr unterscheiden zwischen dem Stadt- und Staatstheater und der freien Szene. In der freien Szene ist die Klausel wirklich von mehreren Gruppen, Künstlern und Häusern auch aufgenommen worden. Im Stadttheaterbereich, dafür war sie ja am Anfang eigentlich auch gedacht.
Ja.
Also da ist sie entstanden. Da hat die Parkaue, das ist bekannt, hat diese Klausel aufgenommen.
Das ist dieses Kindertheater hier in Berlin, ne?
Genau, mhm. Genau. Und dort ist sie auch schon 3-mal zur Anwendung gekommen. Und bei den anderen Theatern ist es nach meiner Kenntnis so, dass sie noch nicht institutionell aufgenommen worden ist. Es gibt mal ein Theater, das hat es mal bei einem Vertrag gesagt, jetzt nehmen wir die auf. Aber die Parkaue hat es ja automatisch in der Betriebsvereinbarung drin, bei allen Verträgen auch drin. Das ist meines Erachtens nicht der Fall.
Haben Sie eine Erklärung, warum die Stadttheater da eher so abweisend reagieren?
Ja, es gibt jetzt einmal eine Entwicklung, dass ich von 3 Stadttheatern weiß, dass sie eigentlich so etwas Ähnliches machen, nur sie nicht mehr als Klausel bezeichnen, weil das so fast so ein ideologischer Kampfbegriff geworden ist. Am Anfang der Debatte war, glaube ich, bei vielen Häusern noch gar nicht das Bewusstsein überhaupt da, dass es ein Problem von Rassismus im Theaterbereich gibt. Das würde ich sagen, hat sich auch so ein bisschen schon verändert. Jetzt sind es, glaube ich, fast 2-3 Jahre, ne? bei dem die Debatte darum ist.
Ja.
Aber das war erstmal so ein bisschen, man hatte die Gender-Debatte gerade auch im Bühnenverein so ein bisschen durch und war so der Auffassung, dass das überhaupt kein Problem einfach tatsächlich auch ist. Und da ergänzend dazu ist dann natürlich ein Abwehrmechanismus, der stattfindet, wenn also dieses Gefühl als Rassist bezeichnet zu werden oder dass da irgendwas rassistisch sein kann. Das ist irgendwie ein schmerzhafter Prozess, dem sich dann viele auch nicht gestellt haben, sondern nicht stellen wollen.
Wir hatten ja hier im Deutschlandfunk Kultur am Montag den Düsseldorfer Intendanten Wilfried Schulz im Programm, der sich doch sehr zerknirscht über diesen Konflikt und auch die eigene Ignoranz geäußert hat. Wir hören noch mal kurz.
Ich habe viel gelernt, würde ich mal sagen. Es hat viele schmerzhafte Begegnungen gegeben und es ist vieles nach oben gespült worden, was mir so auch nicht deutlich war. Und man fängt sehr an, nachdenklich zu werden und man denkt über Strukturen nach, man denkt über sein eigenes Leben nach und denkt natürlich auch ein bisschen darüber nach, was man vielleicht verkehrt gemacht hat.
Frau Laser, ist das ein Fall, wo diese Klausel hätte helfen können? Also denken Sie da jetzt, wir könnten schon weiter sein, wenn die Reaktionen vor 2 Jahren andere gewesen wären?
Also die Klausel ist natürlich kein Allheilmittel, aber es ist so, wenn die Klausel schon eine längere Zeit auch existiert hätte. Man stellt sich vor, dass auch schon mehrere Sensibilisierungsmaßnahmen längerfristig an dem Theater erfolgt wären. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas wie auch diese Bezeichnung Sklave da auch kommentarlos so hingenommen worden wäre am Anfang. Weil wenn der ganze Raum sensibilisiert ist, wird ja auch grundsätzlich anders reagiert. Also Fehler passieren ja immer. Das ist ja auch nicht das Problem, sondern der Umgang damit oder auch der sofortige Umgang damit. Und umso mehr Sensibilisierung da ist, umso eher ist die Reaktion darauf eine andere. Und dann wäre natürlich auch die ganze Entwicklung eine andere gewesen. Und der zweite Punkt ist, dass die Klausel, zum Beispiel jetzt auch in der Parkaus, ist ja nicht nur die Klausel aufgenommen worden, sondern nochmal andere Strukturen auch etabliert werden, wie mit solchen Vorfällen ganz konkret und ganz schnell umgegangen wird.
Sonja Laser hat gemeinsam mit der Regisseurin Julia Wissert vor 2 Jahren eine Anti-Rassismus-Klausel fürs Theater erarbeitet. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, vielen Dank für die Einladung.
Fundstück.
Mit Effektgeräten lässt das Videokunstduo Stainer und Woody Wasulka im New York der 60er Jahre bewegte Bilder Kapriolen schlagen. Weil es keine Spielstätte für ihre Kunst gibt, gründen die beiden 1971 The Kitchen, einen der wichtigsten Off-Kulturorte der Stadt. Die schwierige Rolle von Künstlern, die in kein Raster passen, hat Woody Wasulka 1984 mit der 40-minütigen Videooper The Commission thematisiert. Das im Stil eines Dokudramas gehaltene Stück um die beiden Zeitgenossen Niccolò Paganini und Hector Berlioz ist von visuellen Effekten getragen und wird auf der Tonspur passend begleitet.
Is that a man brought into the arena at the moment of death, like a dying gladiator to delight the public with his convulsions?
With his convulsions?
Or is it one risen from the dead, a vampire with a violin, who, if not the blood out of our hearts, at any rate sucks the gold out of our pockets?
The gold out of our pockets?
Wildest reports of his appearance exceeded when beholding him. So thin he seemed tall, so dark his haggard features left him ageless. Fleshless body, mere bones, everything sacrificed for his long hands and talon-like fingers.
Talon-like fingers.
Without his music, his is the soundless body of a cricket or cicada, dead with no shrill or vibrant tones.
Dead with no shrill or vibrant tones.
His clothes, black. Bone-shaped trousers of one who slept in them while ill, or too drugged to bother, or who had passed the night gambling with curious partners against sinister adversaries. A man called Levy made tours of English music halls with makeup to look like Paganini.
A man called Levy made tours of English music halls with makeup to look like Paganini.
A good violinist and extraordinary copy of Paganini. Other people later copied this man, announcing themselves years later as the second Paganini.
The second Paganini.
Paganini hit Vienna as a sensation. Good billiard stroke was called coup à la Paganini.
Paganini hit Vienna as a sensation.
Busts in butter and crystallized sugar. Portraits on snuff boxes, cigar boxes, canes and gloves.
Portraits on snuff boxes, cigar boxes, canes and gloves.
Woody Wessel Cass Commission, ein Soundfundstück von Paul Paulun war das. In den USA hätte die Filmbranche eigentlich Grund zum Aufatmen. Nach einem Jahr Schließung sind die Filmtheater in den beiden wichtigsten Kinomärkten Los Angeles und New York wieder offen. Aber ausgerechnet jetzt hat einer der wichtigsten Kinoketten der USA, die für anspruchsvolle Filme und niveauvolle und Kinounterhaltung steht, die Schließung ihrer Filmtheater verkündet. Betroffen ist auch eines der berühmtesten Kinos in L.A. Hollywood steht unter Schock. Christian Berndt mit Neuigkeiten aus der amerikanischen Filmwelt in Zeiten von Corona.
A United Airlines jet lands in Los Angeles, launching the biggest entertainment airlift in motion picture history.
Das Flugzeug landet in Los Angeles. Noch nie in der Filmgeschichte wurden so viele Vertreter der Entertainment-Branche zugleich in einem Flugzeug befördert. Das behauptet zumindest der Kinotrailer. Sie alle sind im November 1963 angereist für die Premiere von Eine total verrückte Welt im neu erbauten Kino Cinerama Dome. Seitdem ist das Kino ein Wahrzeichen Hollywoods, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Den kennt man tatsächlich aus den ein oder anderen Filmen. Das ist so eine Art weiße Halbkugel, sieht aus wie so ein durchgeschnittener Golfball. Und den hatte zum Beispiel Quentin Tarantino in seinem letzten Film Once Upon a Time in Hollywood gefeatured. Und das ist ein sehr, sehr geliebtes Kino hier in Los Angeles.
Das ist nun vorbei. Der Cinerama Dome gehört zu den Arclight-Kinos, die von Pacific Theaters betrieben werden. Die Kinokette hat jetzt angekündigt, dass sie ihre Filmtheater nicht wieder öffnen wird.
Dass Arclight bzw. diese Pacific-Kinos erstmal nicht wieder aufmachen werden, das war hier tatsächlich ein Schock. Hier gab es ganze Radiosendungen darüber, was die Menschen hier mit den Kinos verbinden. Arclight ist nämlich eine Kinokette, die bekannt ist dafür, dass sie eine wirklich sehr, sehr gute Auswahl an Filmen zum einen treffen. Zum anderen sind die technisch einfach perfekt. Sie sind mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail unterwegs.
Das Ende der Kinos kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche wieder Hoffnung schöpfen konnte. In Los Angeles dürfen die Kinos mit 50% Sitzbelegung wieder spielen. Ab dem Memorial Day am 31. Mai soll dann in Los Angeles County sogar eine 100%ige Sitzauslastung erlaubt sein. Aber gerade die Öffnungen sind der Grund, warum Kinos wie Arclight in die Knie gehen. Während des Lockdowns konnten Mietzahlungen aufgeschoben werden. Mit den Öffnungen müssen die Kinobetreiber wieder zahlen.
Die Kinos haben seit Monaten hier in L.A. einfach seit einem Jahr nicht mehr ihre Tore geöffnet. Die hatten gar keine Einnahmen. Und mit 50% Kapazität kannst du natürlich trotzdem nicht operieren und auch nicht Gewinne einfahren.
Die Öffnungen in den zentralen Kinomärkten Los Angeles und New York bieten auch aus anderen Gründen keinen Anlass zum Aufatmen. Zwar hat der erste große Blockbuster-Kinostart in diesem Jahr Ende März, Godzilla vs. Kong, beachtliche Zuschauerzahlen gebracht.
Ich wäre trotzdem noch mal ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Zahlen. Wir haben es erlebt letztes Jahr mit Tenet, da hieß es auch erst, oh super, der startet ja ganz toll. Letzten Endes hat er auch nicht eingespielt, was er eben sollte.
Die großen Studios zögern daher noch. Der Kinostart von Top Gun Maverick etwa wurde vom Sommer auf den Herbst verschoben. Dabei spielt auch der bislang noch ausfallende europäische Markt eine Rolle, ebenso wie die wieder steigenden Corona-Zahlen an der Ostküste, wo erneute Kinoschließungen drohen. Trotzdem ist der in New York ansässige Eric Cohn vom Online-Filmmagazin IndieWire optimistisch.
Movie theaters just started to reopen. The big movie theaters have been opening pretty consistently.
Die Kinos in New York sind wieder offen, die großen Multiplexer, aber auch wichtige Arthouse-Kinos wie das Film Forum oder Lincoln Center.
It's a positive development because new directors, new films, which is coming up at the end of April, will be the first in-person festival in New York since the pandemic started.
Schon Ende April wird es im Lincoln Center mit New Directors, New Films das erste physische Filmfestival in New York seit Beginn der Pandemie geben. Aber die Schließungen der Arclight-Häuser zeigen, so Cohn, wie bedrohlich die Situation für Arthouse-Kinos ist.
Here in New York, it's not really clear what's going to happen. We have, I think, a thriving arthouse scene.
Wie es in New York weitergeht, ist noch unklar, so der Filmjournalist. Es gibt eine blühende Arthouse-Szene, allerdings kaum staatliche Hilfen während der Pandemie. Das sei man allerdings gewohnt und baue auch jetzt auf Spenden und Crowdfunding.
The reality is, it's never been an easy business to keep alive, but it's one that is sustained by people who have values beyond just making money.
Arthouse-Kino ist nie ein leichtes Geschäft gewesen und immer getragen worden von Enthusiasten, denen es nicht nur ums Geld geht. Auch vor der Pandemie mussten schon wichtige Arthouse-Kinos in New York schließen, wie vor 3 Jahren das legendäre Lincoln Plaza. Aber Publikum für Arthouse-Filme werde es auch weiterhin geben, meint Cohn, genauso wie für das Blockbuster-Kino. Zwar seien die Entscheidungen der großen Studios, ihre Filme pandemiebedingt gleichzeitig online und im Kino herauszubringen, ein dramatischer Wandel. Aber wahrscheinlich würden auch in der Zukunft Leute lieber Blockbuster im Kino schauen, als Geld für mehrere Streaming-Abos auszugeben. Cohn rechnet damit, dass Ende des Jahres das Blockbuster-Kino mit Filmen wie Mission Impossible und James Bond wieder anläuft.
And the end of the year will be fascinating just in terms of what it'll tell us about the future.
Es wird am Ende des Jahres faszinierend sein, so Cohn, die Starts der großen Studiofilme zu beobachten. Denn deren Wirkung wird einiges über die Zukunft des Kinos aussagen.
Christian Bernd war das mit dem Corona-Kino-Update.